Er ging leichtfüßig, belebt von einem noch verborgenen Frühling, den man allein im feuchten, launenhaften Wind, im überschwänglichen Duft der Erde von kleinen Grünanlagen und Gärten schmeckte. Im Vorübergehen erinnerte ihn von Zeit zu Zeit eine Glasscheibe daran, dass er einen kleidsamen, über dem rechten Auge heruntergeschlagenen Filzhut, einen weiten, leichten Mantel, warme, helle Handschuhe und eine terrakottafarbene Krawatte trug. Die stille Huldigung der Frauen folgte ihm, die Offenherzigsten zeigten ihm jene flüchtige Betroffenheit, die sie weder heucheln noch verbergen können. Aber auf der Straße beachtete Cherie die Frauen nie. Er verließ das Herrschaftshaus in der Avenue Henri Martin, nachdem er den Tapezierern ein paar widersprüchliche, jedoch in gebieterischem Ton vorgebrachte Anweisungen hinterlassen hatte. Am Ende der Avenue atmete er lange den Pflanzenduft ein, der auf den schweren, feuchten Flügeln des Westwinds vom Bois herüberwehte, und beschleunigte seinen Schritt in Richtung Porte Dauphine. In wenigen Minuten erreichte er das untere Ende der Avenue Bugeaud und blieb unvermittelt stehen. Zum ersten Mal seit 6 Monaten setzte er seinen Fuß auf den vertrauten Weg. Er knöpfte seinen Mantel auf. »Ich bin zu schnell gegangen«, sagte er sich. Er setzte seinen Weg fort, blieb jedoch wieder stehen, und dieses Mal heftete sein Blick sich auf einen ganz bestimmten Punkt. 50 Meter von ihm entfernt putzte, barhäuptig und das Waschleder in der Hand, der Pförtner Ernest, Leas Concierge, die Kupferverzierungen am Eingangstor zu Leas Haus. Cherie begann im Gehen zu trällern, doch beim Klang seiner Stimme wurde ihm bewusst, dass er nie trällerte und er verstummte. »Wie geht's, Ernest? Immer bei der Arbeit?« Der Concierge strahlte verhalten. »Monsieur Pelou, ich freue mich, Monsieur zu sehen. Monsieur hat sich nicht verändert.« »Sie auch nicht, Ernest. Geht es Madame gut?« Er sprach schräg zum Haus stehend und spähte aufmerksam zu den geschlossenen Fensterläden in der ersten Etage hinauf. »Ich denke schon, Monsieur. Wir haben nur ein paar Postkarten bekommen.« »Und von wo?« »Aus Biarritz, glaube ich.« »Ich glaube nicht, Monsieur.« »Wo ist Madame?« »Das kann ich Monsieur beim besten Willen nicht sagen. Wir leiten die Post für Madame, so gut wie gar nichts, an Madames Notar weiter.« Cherie zog seine Brieftasche hervor und sah Ernest schmeichelnd an. »Oh, Monsieur Pelou, Geld zwischen uns, wo denken Sie hin? Keine 1000 Francs brächten einen Mann zum Sprechen, der nichts weiß. Wenn Monsieur die Adresse von Madames Notar wünscht?« »Nein, danke, wirklich nicht. Und wann kommt sie zurück?« Ernest breitete die Arme aus. »Noch eine Frage, für die ich nicht zuständig bin. Vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat. Wissen Sie, ich sorge nur dafür, dass alles in gutem Zustand bleibt. Bei Madame muss man auf alles gefasst sein. Wenn Sie zu mir sagen würden, da biegt sie gerade um die Ecke der Avenue, wäre ich nicht im Mindesten überrascht.« Cherie wandte sich um und blickte zur Ecke der Avenue. »Hat Monsieur Pelou sonst noch einen Wunsch?« »Monsieur kam beim Spazierengehen vorbei. Es ist ein schöner Tag.« »Nein, danke, Ernest. Auf Wiedersehen, Ernest. Stets zu Ihren Diensten, Monsieur Pelou.« Cherie ging bis zur Place Victor Hugo und schwang seinen Stock. Er stolperte 2-mal und wäre beinahe gefallen, wie jemand, der sich einbildet, hartnäckig von hinten betrachtet zu werden. Am Geländer zum Metro-Eingang angelangt, stützte er, über den schwarzen und rosafarbenen Schatten des Souterrains gebeugt, die Arme auf und fühlte sich vor Müdigkeit erschlagen. Als er sich wieder aufrichtete, sah er, dass rund um den Platz die Gaslampen angezündet wurden und die Nacht alles blau färbte. »Nein, das ist doch nicht möglich. Ich bin krank.« Er war bis auf den Grund einer düsteren Träumerei gesunken und kam nur mühsam wieder zu sich. Schließlich fielen ihm die passenden Worte ein. »Schon gut, Herrgott nochmal. Junger Pelou, Sie spinnen wohl, lieber Freund. Glauben Sie denn nicht, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen?« Diese letzten Worte riefen ihm ein Bild ins Gedächtnis zurück, das eine einzige Stunde ausgelöscht hatte. Ein quadratisches Zimmer. Cheries großes Kinderzimmer, am Fenster eine angsterfüllte junge Frau und die durch ihren Martini besänftigte Charlotte Pelou. »Oh nein«, sagte er laut, »nein, damit ist jetzt Schluss.« Als er seinen Spazierstock in die Luft hob, blieb sogleich ein Taxi stehen. Zum Dragon Bleu. Unter Geigenklängen durchquerte er den in ein grässliches elektrisches Licht getauchten Grillruhm, das er als belebend empfang. Ein Oberkellner erkannte ihn, und Cheri gab ihm die Hand. Vor ihm erhob sich ein großer, hohlwangiger junger Mann, und Cheri seufzte zärtlich: »Ah, Desmond, ich hatte solche Lust, dich zu sehen. Du kommst gerade richtig.« Der Tisch, an den sie sich setzten, war mit rosa Nelken geschmückt. Eine kleine Hand und ein großer Federbusch näherten sich Cheri von einem Nachbartisch her. »Da ist die Loupiote«, warnte Vicomte Desmond. Cheri erinnerte sich nicht an die Loupiote, doch er lächelte dem großen Federbusch zu und berührte, ohne sich zu erheben, die kleine Hand mit der Spitze eines Reklamefächers. Dann musterte er mit seiner gefährlichsten Eroberermiene ein unbekanntes Paar, denn die Frau vergaß zu essen, seitdem Cheri nicht weit von ihr Platz genommen hatte. »Sieht der Kerl da nicht aus wie ein Hahnrei?« Er beugte sich vor, um seinem Freund diese Worte ins Ohr zu murmeln, und in seinem Blick funkelte die Freude wie hervorquellende Tränen. »Was trinkst du, seitdem du verheiratet bist?« fragte Desmond. »Kamillentee?« »Pommery«, sagte Cheri. »Und vor dem Pommery?« »Pommery. Vorher und nachher.« Und in seiner Erinnerung atmete er mit weit geöffneten Nüstern das nach Rosen duftende Prickeln eines alten Champagners von 1889 ein, den Lea nur für ihn aufbewahrte. Er bestellte sich das Abendessen einer emanzipierten Modistin, kalten Fisch in Portwein, gebratene Vögel, ein flambiertes Soufflé, in dem sich ein leicht säuerliches, rotes Eis verbarg. »Hallo«, rief die Loupiote und schwenkte eine rosa Nelke in Cheris Richtung. »Hallo«, antwortete Cheri und erhob sein Glas. Eine englische Wanduhr schlug 8. »Oh, verflixt«, brummte Cheri. »Desmond, kannst du für mich telefonieren?« Desmonds helle Augen hofften auf Enthüllungen. »Verlange Wagram. 1708. Lass dich mit meiner Mutter verbinden und sag ihr, dass wir zusammen essen.« »Und wenn die junge Madame Pelou an den Apparat kommt?« »Dasselbe. Ich kann machen, was ich will, weißt du. Ich habe sie gut dressiert.« Er trank und aß viel, war sehr darauf bedacht, ernst und blasiert zu wirken. Aber schon das schüchternste Lachen, das Zerbrechen eines Glases, ein schwerfälliger Walzer machten ihn vergnügt. Das harte Blau der spiegelnden Holztäfelung weckte in ihm Erinnerungen an die Riviera, an jene Stunden, in denen zur Mittagszeit das tiefblaue Meer rund um eine geschmolzene Sonnenscheibe ganz schwarz wird. Er vergaß seine einstudierte Kälte eines Beaux und begann, die ihm gegenüber sitzende brünette Dame mit professionellen Blicken abzutasten, die sie am ganzen Körper erschauern ließen. »Und Lea?« fragte Desmond plötzlich. Cheri zuckte nicht zusammen. Er dachte an Lea. »Lea? Sie ist im Süden. Ist es aus mit ihr?« Cheri steckte einen Daumen in den Ärmelausschnitt seiner Weste. »Ja, natürlich, verstehst du? Wir haben uns sehr nobel als sehr gute Freunde getrennt. Es konnte nicht das ganze Leben so weitergehen. Was für eine charmante, kluge Frau, alter Freund. Außerdem hast du sie doch kennengelernt. Eine Großzügigkeit im Denken, sehr bemerkenswert. Mein Lieber, ich gebe zu, wenn da nicht die Frage des Alters gewesen wäre, aber da war eben die Frage des Alters, und nicht wahr?« »Gewiss«, unterbrach Desmond. Dieser junge Mann mit den farblosen Augen, der sein hartes und schwieriges Geschäft eines Schmarotzers von Grund auf beherrschte, hatte soeben der Neugier nachgegeben und warf sich dies vor wie eine Unvorsichtigkeit. Doch Cheri, der umsichtig und zugleich berauscht war, hörte nicht auf, von Lea zu sprechen. Er sagte vernünftige Dinge, aus denen der gesunde Verstand eines verheirateten Mannes sprach. Er rühmte die Ehe, wobei er jedoch Leas Tugenden Gerechtigkeit widerfahren ließ. Er besang die ergebene Sanftmut seiner jungen Frau, um bei dieser Gelegenheit Leas resoluten Charakter zu kritisieren. Ha, dieses Luder, ich kann dir sagen, die wusste, was sie wollte. Er trieb seine Geständnisse noch weiter. Er ging, was Lea betraf, bis zur Härte, bis zur Unverschämtheit. Und während er so sprach, hinter den einfältigen Parolen verschanzt, die ihm das Misstrauen eines unter Verfolgungswahn leidenden Liebhabers einflüsterte, genoss er das subtile Glück, gefahrlos über sie zu sprechen. Ein Schritt weiter, und er hätte sie in den Schmutz gezogen, während er in seinem Herzen die Erinnerung an sie feierte, ihren süßen, leicht von der Zunge gehenden Namen, auf den er 6 Monate lang verzichtet hatte, das barmherzige Bild der über ihn geneigten, von 2, 3 großen, tiefen, irreparablen Falten durchfurchten, schönen für ihn, verlorenen und doch, so gegenwärtigen Lea. Gegen 11 standen sie auf, um zu gehen, denn das fast leer gewordene Restaurant ernüchterte sie. Doch am Nachbartisch widmete sich die Loupiotte eifrig ihrer Korrespondenz und verlangte nach Rohrpostbriefen. Als die beiden Freunde vorübergingen, blickte sie ihnen mit ihrem harmlosen, blonden Schafsgesicht entgegen. »Nun, sagen wir nicht guten Abend?« »Guten Abend«, antwortete Cherie gönnerhaft. Um Cherie gebührend zu bewundern, rief die Loupiotte ihre Freundin als Zeugin hinzu. »Hältst du das für möglich? Und dann ist er auch noch gut bei Kasse. Es gibt Mannsbilder, die haben einfach alles.« Doch Cherie hielt ihr nur sein geöffnetes Zigarettenetui hin. Und sie wurde bissig. »Alles haben sie. Nur nicht die Manieren, damit umzugehen. Geheim zu deiner Mutter, mein Liebling.« »Richtig«, sagte Cherie zu Desmond, als sie auf der Straße standen. »Richtig, ich wollte dich bitten, Desmond. Warte, bis wir hier raus sind, aus diesem engen Schlauch, in dem wir noch zertrampelt werden.« Der milde, feuchte Abend ließ die Spaziergänger länger verweilen, doch am Ende der Rue Coubertin wartete der Boulevard noch darauf, dass die Theater schlossen. Cherie hackte sich bei seinem Freund ein. »Hör mal, Desmond, ich möchte gern, dass du noch einmal telefonierst.« Desmond blieb stehen. »Schon wieder?« »Ruf Wagram an. 1708? Du bist wundervoll. Sag, dass ich bei dir bin und es mir nicht gut geht. Wo wohnst du?« »Im Hotel Morris.« »Ausgezeichnet. Dass ich morgen früh nach Hause komme, dass du mir Pfefferminztee machst. Lauf, mein Alter. Hier, gib dies dem kleinen Jungen am Telefon oder behalte es selbst. Komm schnell zurück, ich warte auf der Terrasse des Café Weber.« Der große, hilfsbereite und überhebliche junge Mann ging los und stopfte die Scheine in seine Tasche, ohne sich eine Bemerkung zu erlauben. Als er wiederkam, fand er Cherie über eine unberührte Orangeade gebeugt, aus der er sein Schicksal zu lesen schien. »Desmond, wer war am Apparat?« »Eine Dame«, antwortete der Bote lakonisch. »Welche?« »Ich weiß nicht.« »Was hat sie gesagt?« »Es sei in Ordnung.« »In welchem Tonfall?« »Genauso, wie ich es gesagt habe.« »Aha. Gut, danke.« »Das war Edmé«, dachte Cherie. Sie gingen in Richtung Place de la Concorde und Cherie hatte sich wieder bei Desmond eingehakt. Er wagte nicht zu gestehen, dass er sich sehr müde fühlte. »Wohin willst du gehen?«, fragte Desmond. »Ach, alter Freund«, seufzte Cherie dankbar. »Ins Morris, und zwar sofort. Ich bin fix und fertig.« Desmond verlor seine Selbstbeherrschung. »Wie, ist das wahr? Wir gehen ins Morris? Was willst du dort tun? Mach keine Witze, hörst du? Du willst...« »Schlafen«, antwortete Cherie. Und er schloss die Augen, als fiele er jeden Augenblick um. Dann öffnete er sie wieder. »Schlafen. Nichts als schlafen. Verstanden?« Er drückte den Arm seines Freundes etwas zu stark. »Gehen wir«, sagte Desmond. 10 Minuten später waren sie im Morris. Das Himmelblau und das Elfenbeinweiß eines Schlafzimmers, das falsche Empire eines kleinen Salons, lächelten Cherie zu wie alte Freunde. Er nahm ein Bad, borgte sich von Desmond ein zu enges Seidenhemd, legte sich hin und versank zwischen dicken, weichen Kissen in ein traumloses Glück, in einen dunklen, tiefen Schlaf, der ihn von allen Seiten beschützte. Er verlebte schändliche Tage, die er zu zählen begann. 16, 17. Wenn 3 Wochen vergangen sind, gehe ich nach Neuilly zurück. Er ging nicht zurück. Mit klarem Blick ermaß er eine Situation, gegen die er nichts mehr zu unternehmen vermochte. In der Nacht oder am Morgen bildete er sich zuweilen ein, seine Schwäche würde in ein paar Stunden verflogen sein. Keine Kraft mehr? Pardon, pardon, noch keine Kraft. Aber die kommt wieder. Wetten, dass ich Schlag 12 im Esszimmer am Boulevard Dankermann sitze? 1, 2 und... Punkt 12 nahm er ein Bad oder lenkte sein Automobil an Desmonds Seite. Die Essenszeit bescherte ihm, pünktlich wie ein Fieberanfall, einen Augenblick ehelicher Zuversicht. Wenn er sich Desmond gegenüber an einen Junggesellentisch setzte, erschien Edmé vor seinen Augen und im Stillen dachte er an die unbegreifliche Ergebenheit seiner jungen Frau. Sie ist auch wirklich zu nett, diese Kleine. Hat man je eine so allerliebste Frau gesehen? Kein einziges Wort, keine einzige Klage. Ich werde ihr eins von diesen Armbändern verpassen, wenn ich zurückkomme. Ach, die Erziehung. Nichts gegen Marie-Laure, was die Erziehung eines jungen Mädchens betrifft. Doch eines Tages hatte im Grillroom des Morris das Auftauchen eines grünen Kleides mit Chinchilla-Kragen, das einem Kleid Edmés ähnlich war, alle Anzeichen eines tiefen Entsetzens auf Cheries Gesicht hervorgerufen. Desmond fand das Leben schön und setzte ein wenig Fett an. Seine Arroganz behielt er sich für jene Stunden vor, in denen Cherie, der eingeladen war, eine herrliche, lasterhafte Engländerin oder einen indischen Prinzen in seinem Opiumpalast aufzusuchen, mit knappen Worten ablehnte oder mit unverhohlener Verachtung einwilligte. Desmond verstand Cherie nicht mehr, doch Cherie zahlte, und das großzügiger als in den besten Jahren ihrer Jugendzeit. Eines Nachts trafen sie die blonde Lupiotte bei ihrer Freundin wieder, deren nichtssagenden Namen man sich nie merken konnte. Na, die Dings da, Sie wissen schon, die Copine, die Freundin der Lupiotte. Die Copine rauchte und bot auch den Besuchern zu rauchen an. Ihr bescheidenes Halbgeschoss roch schon im Eingang nach schlecht zugedrehtem Gashahn und abgestandenen Rauschgiftschwaden, und mit einer weinerlichen Herzlichkeit, mit einer beständigen Verführung zur Traurigkeit, die keineswegs ungefährlich waren, nahm sie die anderen für sich ein. Desmond wurde von ihr großer, verzweifelter Junge genannt und Cherie Schönheit, die alles besitzt und deshalb nur noch unglücklicher ist. Doch er rauchte nicht, sondern blickte auf die Kokaindose mit dem Widerwillen einer Katze, der man ein Abführmittel verabreichen will, und blieb beinahe die ganze Nacht mit dem Rücken an die Wandpolsterung gelehnt, auf der Matte sitzen zwischen dem eingeschlafenen Desmond und der Copine, die nicht zu rauchen aufhörte. Fast die ganze Nacht hindurch atmete er vernünftig und misstrauisch diesen Duft ein, der Hunger und Durst stillt, und er schien restlos glücklich zu sein, nur dass er häufig mit quälender, fragender Hartnäckigkeit auf den verwelkten Hals der Copine starrte, einen geröteten und genarbten Hals, auf dem eine Kette aus falschen Perlen glänzte. Einmal streckte Cherie die Hand aus und strich mit den Fingerspitzen über die henna-gefärbten Haare im Nacken der Copine. Er wog die dicken, hohlen und leichten Perlen. Dann zog er seine Hand mit dem nervösen Zittern eines Menschen zurück, dessen Nägel an zerschlissener Seide hängen geblieben sind. Kurz danach stand er auf und ging. »Hast du eigentlich«, fragte Desmond Cherie, »nicht langsam genug von diesen Lokalen, wo man isst, wo man trinkt, wo du dich nicht mit Frauen abgibst, und von diesem Hotel, wo die Türen zugeschlagen werden? Und von den Lokalen, die wir abends aufsuchen, und davon, mit deinen 60 Pferdestärken immer nur von Paris nach Rouen, von Paris nach Compiègne, von Paris nach Ville d'Avray zu fahren? da lobe ich mir schon die Riviera. Die beste Saison dort unten ist zwar nicht Dezember oder Januar, sondern März, April oder... Nein, sagte Sherry. Was dann? Nichts dann. Er wurde wieder sanft, ohne es aufrichtig zu meinen, und setzte seine, wie Lea es früher nannte, gewitzte Kennervisage auf. Mein Lieber, du weißt die Schönheit von Paris in dieser Jahreszeit nicht zu schätzen. Diese Unschlüssigkeit, dieser Frühling, der seine Traurigkeit nicht abzuschütteln vermag, dieses milde Licht, wohingegen die Banalität der Riviera... Nein, siehst du, mir gefällt es hier. Um ein Haar hätte Desmond seine Kammerdiener Geduld verloren. Tja, und dann könnte vielleicht die Scheidung des jungen Pelou... Cheries empfindsame Nasenflügel wurden weiß. Falls du etwas mit einem Advokaten ausgeheckt hast, so könnt ihr euch das gleich aus dem Kopf schlagen. Der junge Pelou wird sich nicht scheiden lassen. Mein Lieber, protestierte Desmond, der beleidigt auszusehen versuchte, du hast eine merkwürdige Art und Weise, eine Jugendfreundschaft zu erwidern, die sich bei jeder Gelegenheit... Cheri hörte nicht zu. Er zeigte Desmond ein spitzes Kinn und einen Mund, den er zum Mund eines Geizhalses zusammenkniff. Zum ersten Mal hatte er gehört, wie ein Fremder über sein Hab und Gut verfügte. Er überlegte. Die Scheidung des jungen Pelou? Er hat ihn gar mancher Stunde am Tag und auch nachts darüber nachgedacht, und diese Worte hatten für ihn dann immer Freiheit bedeutet, eine Art wiedererlangter Kindheit und vielleicht sogar noch mehr. Doch Vicomte Desmonds absichtlich näselnde Stimme hatte soeben das unvermeidliche Bild heraufbeschworen. Edmé, die entschlossenen Schrittes, ihr Automobilhütchen mit dem langen Schleier auf dem Kopf, das Haus in Neuilly verlässt und sich auf den Weg macht zu einem unbekannten Haus, in dem ein unbekannter Mann lebt. Natürlich würde das alles regeln, gab der Bohemien in Cheri zu. Doch gleichzeitig begehrte ein zweiter, erstaunlich kleinmutiger Cheri auf. So etwas geht nicht. Das Bild wurde deutlicher, gewann an Farbe und Lebendigkeit. Cheri hörte den tiefen, angenehmen Klang des Gartentors und sah auf der anderen Seite des Gitters auf einer nackten Hand eine graue Perle, einen weißen Diamanten. Adieu, sagte die kleine Hand. Cheri stand auf und stieß seinen Stuhl zurück. All das gehört mir. Die Frau, das Haus, die Ringe gehören mir. Er hatte nicht laut gesprochen, doch sein Gesicht verriet eine so barbarische Rohheit, dass Desmond bereits glaubte, seinem Wohlergehen habe die letzte Stunde geschlagen. Cheri erbarmte sich, doch es kam nicht von Herzen. Armes Mäuschen, jetzt hast du Manschetten, was? Ach, dieser alte Schwertadel. Komm, ich kauf dir Unterhosen, die zu meinen Hemden passen, und Hemden, die zu deinen Unterhosen passen. Desmond, ist heute der 17.? Ja, warum? Der 17. März, also ist Frühling. Desmond, die feinen Leute, die wirklich eleganten Männer und Frauen, die können doch nicht länger darauf warten, sich für die nächste Saison einzukleiden. Wohl kaum. Der 17., Desmond. Komm, alles steht zum Besten. Wir gehen ein dickes Armband für meine Frau kaufen, eine riesige Zigarettenspitze für Madame Pelou und eine ganz kleine Krawattennadel für dich. Zwei- oder dreimal überfiel ihr die plötzliche Ahnung, dass Lea bald zurückkommen würde, dass sie soeben zurückgekehrt sei, dass durch die geöffneten Fensterläden im ersten Stock das Blütenrosa der Scheibengardinen, das Netzgewebe der schweren Spitzenvorhänge, das Gold der Spiegel zu erkennen wären. Der 15. April verstrich, und Lea kam nicht zurück. Ärgerliche Vorkommnisse unterbrachen den trübseligen Verlauf von Cheries Leben. Da war der Besuch von Madame Pelou, die zu sterben vermeinte, als sie Cherie vor sich sah, mager wie ein Windhund, schweigsam mit unruhigem Blick. Da war Edmés Brief, ein schlichter, überraschender Brief, in dem sie erklärte, sie wolle bis auf Weiteres in Neuilly bleiben und habe den Auftrag, Cherie die besten Grüße von Madame de la Berche zu übermitteln. Er fühlte sich zum Narren gehalten, wusste nicht, was er antworten sollte, und warf diesen unverständlichen Brief schließlich weg. Aber er ging nicht nach Neuilly. Je stärker der grüne und kalte, mit Paulownien, Tulpen, Hyazinthensträußen und Goldregentrauben geschmückte April Paris mit seinem Duft erfüllte, desto tiefer verfiel Cherie einsam in eine freudlose Düsternis. Der übel behandelte, geplagte, unzufriedene, jedoch gut bezahlte Desmond hatte den Auftrag, Cherie zudringliche junge Frauen und indiskrete junge Männer vom Leibe zu halten und dann wieder die einen wie die anderen zusammenzutrommeln, um eine Bande zu bilden, die essend, trinkend und johlend zwischen Montmartre, den Restaurants des Bois und den Cabarets des linken Seineufers hin und her zog.